Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Bern, Fribourg-Wallis. Von morgen ist der berühmte Metallstunnel wieder offen. Offen ist auch die Frage, wer die Reparatur zahlt. Die Stadt Bern bekommt den Sozialdienst Aufsicht. Mehrheit haben Politiker. Energiewasser Bern muss in eine atomstromfreie Zukunft. Die nächste Generation merkt es dann am Strompreis. Die Walliser Regierung will den Tourismusgipfel für die Scherben vom Tourismusgesetz zusammenzwischen. Und Weihnachtskonzerte von der Oberaargauer Brassband sind heuer vor einer besonderen Wucht, weil noch über 200 Leute mitsingen. Hier in der zweiten Hälfte dieser Sendung. Wettermässig ist es eintöniger, morgen Wolken, klein Schnee und Minustemperaturen und im Wallis noch klein Sonne. Am Mikrofon ist der Christian Strübin. Nachrichten mit dem Michael Sali.
Ab morgen ist die Zufahrt nach Kandersteg wieder wintersicher. Nach zweijährigen Bauarbeiten geht der 640 Meter lange Mitholztunnel wieder auf. 5 Jahre lang war der Tunnel zu, nachdem man im Sommer 2004 Risse in der Tunnelwand und Absenkungen der Fahrbahn hat festgestellt. Die Sanierung hat gut 21 Millionen Franken gekostet. Das sind etwa 3 Millionen mehr, als der Tunnel selber gekostet hat. Die BKW hat für 56 Millionen Franken eine Firma gekauft, die in Italien in der Produktion von Windenergie tätig ist. Mit der will die bernische Stromversorgerin Apulien einen Windpark bauen, das im Rahmen ihrer Strategie, die CO2-freie Produktion auszubauen. Der Park Süditalien soll Strom für umgerechnet 19'000 Schweizer Haushalte liefern. Ende 2011 soll der Windpark dann ans Netz. Die Förderung von nachhaltiger Energie ist im Übrigen auch das Ziel vom Stadtberner Energieversorger EWB. Mehr dazu in dieser Sendung. Die Berner Kantonsregierung unterstützt die Verfassungsinitiative «Zusammenleben, zusammenstimmen». Diese soll Gemeinden ermöglichen, Ausländer das Stimm- und Wahlrecht in Gemeindeangelegenheiten zu geben. Ein Ausländerstimmrecht auf dieser Ebene könnte der Integration dienen, sagt die Regierung. Der Antrag der Regierung kommt jetzt ins Parlament. Die SVP vom Kanton Bern hat sich heute dezidiert gegen die Initiative ausgesprochen. Die Unterlagen zu der Harmos-Abstimmung im Kanton Bern haben das Stimmvolk nicht in die Irre geführt. Zu dem Schluss kommt das Bundesgericht und weist die Beschwerden von 2 Privatpersonen ab. Der Kanton Bern hat letzten September knapp Ja gesagt zu der Harmonisierung der Volksschule.
Der Aufschrei war ordentlich gross im Sommer 2004, wo die Berner Behörden den Metallstunnel im Kandertal wegen Einsturzgefahr haben müssen sperren. Nur 2 Jahre lang war er offen. Daraufhin hat man insgesamt 170'000 Kubikmeter Aushub vom Tunneldach weggenommen und die ganze Röhre saniert. Jetzt also ist der Metallstunnel wieder parat für den Verkehr, der Jörg André berichtet.
Fast 2 Jahre hat sie gedauert und 21,5 Millionen Franken gekostet. Die Sanierung vom 640 Meter langen Mitholztunnel. Aber jetzt, wo alles fertig ist, sind sie zufrieden, dass man sich für das Flicken entschieden hat, sagt die bernische Baudirektorin Barbara Egger.
Ich glaube, das war der richtige Weg. Wir haben die Sanierung sehr breit abgestützt. Wir hatten eine Begleitgruppe und das ist unisono einstimmig auch dem Wunsch der Bevölkerung entsprochen. Und ich glaube auch, dass sich der Einsatz hat gelohnt, dass jetzt die Lösung da mit dem Tunnel eigentlich die beste ist.
So überkommt Kandersteg nach 5 Wintern wieder einen Schutz vor der Birrenlaue, wo dort alle Gänge wieder die Strasse verschüttet hat. Der Mitholztunnel ist nicht gerade ein Vorzeigeprojekt der bernischen Strassenbaugeschichte. Zu Recht hat man sich nach der Sperrung im Sommer 2004 gefragt, wie das es passieren kann, dass man entweder zu viel Aushub aus dem Lötschbergtunnel auf dem Tunneldach abgelagert oder die Tunnelwand zu wenig stabil gemacht hat. Gut möglich, dass es auch beides zusammen war. Man hat aber die Lehre daraus schon gezogen, erklärt Barbara Egger.
Wir haben aus all diesen verschiedenen Berichten natürlich insofern die Lehre für uns als Bauherr gezogen, dass wir viel stärker das Vier-Augen-Prinzip schauen, dass wir auch statische Überprüfungen machen lassen. Wobei, dass ich hier ganz klar muss sagen, all diese Massnahmen hätten auch nichts genützt, weil wir haben hier das eigentlich alles schon gehabt. Aber wenn mehrere den gleichen Fehler machen, dann kann halt so Sachen passieren. Aber wir haben ganz sicher auch von der Projektorganisation her Verbesserungen bereits ganz kurz nach dem Vorfall schon eingeleitet.
Eingeleitet ist auch das Gerichtsverfahren gegen die Firmen, die für das Debakel sollen gerade stehen. Das sind 4 Ingenieurgemeinschaften, 1 Geologe und die Firma, die den Lawinenschutzhügel gebaut hat. Der Kanton hat sie alle auf rund 25 Millionen Franken Schadenersatz verklagt.
Ja, ich erhoffe mir natürlich, dass möglichst viel Geld zurückkommt, das der Kanton ja jetzt hätte vorschiessen für die Sanierung. Und ich hoffe, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nicht belastet sind mit dieser Sanierung.
Weil das ein umfangreicher und aufwendiger Prozess ist, dürfte es noch lange gehen, bis die Frage geklärt ist, wer für die Schäden mit Holztunnel die Verantwortung übernehmen muss.
9 Leute sollen künftig den Sozialdienst von der Stadt Bern beaufsichtigen. Der Gemeinderat will so eine Sozialhilfekommission einführen und er erfüllte damit eine Forderung vom Stadtparlament Matthias Baumer.
Die Forderung die ist schon älter. Sie geht zurück auf das Jahr 2007. Dann hat der Gemeinderat die personelle Erweiterung der Sozialbehörde beschlossen. Ein Auftrag vom Parlament. Also, sowieso muss jede Gemeinde im Kanton Bern von Gesetzes wegen so einer Behörde haben. Und weil der Stadtberner Sozialdienst wegen missbräuchlichem Bezug von Sozialhilfeleistungen von Kritik verhagelt worden ist, sieht der Gemeinderat auch die Notwendigkeit von dieser Aufsicht. Die Sozialdirektorin Edith Olibet.
Im Rahmen von dem ganzen Wirbel um die Sozialhilfe hat der Gemeinderat entschieden, dass man die Sozialbehörde erweitern mit externen Fachleuten und auch mit Leuten aus den politischen Parteien und sie damit breiter abstützen tut.
Der Gemeinderat schlägt vor, dass die Sozialdirektorin selber 3 externe Fachpersonen und 5 Vertreter der politischen Parteien in dieser Kommission hocken. Die Direktion vom Sozialdienst würde also im Kontrollorgan vom Sozialdienst sein, sich selber überwachen. Aber wenigstens überwache sich die Direktorin nicht mehr alleine selber, sagt der FDP-Stadtrat Philipp Müller, einer, der gegen wieder die Sozialdirektion und die Direktorin kritisiert. Wir können das Aufsichtsorgan ja auch so organisieren, dass die Sozialdirektorin kein Stimmrecht hat, zum Beispiel. Stimmrecht haben, also können mitbestimmen, das sollten aber Politiker können, die dabei sind. Die wählt der Gemeinderat aus.
Wir werden Parteien anschreiben, das ganze Reglement, das geht jetzt ja auch in Stadtrat hin. Und wenn der Stadtrat das entschieden hat, also die Vorlage beraten hat, dann werden wir Parteien anschreiben. Und dann muss der Gemeinderat nachher die Wahlen vornehmen.
Die Sozialhilfekommission könnte im besten Fall ab der zweiten Hälfte 2010 anfangen arbeiten, als wachsames Auge über dem Sozialdienst.
Genau, sie hat den Auftrag, einerseits zum Beispiel einmal pro Jahr sicher einzelne Dossiers zu überprüfen, ob man die gesetzlichen Vorgaben eingehalten hat. Das ist einmal ein Punkt. Der andere Punkt, sie hat auch zu schauen, sind die Massnahmen und die Regelung der Zuständigkeiten zur Verhinderung von unrechtmäßigem Bezug sinnvoll, kann man mit dem das gut machen. Das ist eine weitere Aufgabe der Sozialhilfekommission.
Sagt Edith Olibet. So eine Sozialhilfekommission, wie sie Bern machen will, kennt zum Beispiel auch die Stadt Zürich, die auch wegen Sozialhilfemissbrauch Schlagzeilen gemacht hat. Dort ist die Kommission im November von 15 auf 9 Leute verkleinert worden. Die Zürcher Stadtregierung hat sie ganz abschaffen.
Bis ins Jahr 2039 will die Stadt Bern aus der Atomstromproduktion aussteigen. Das ist eine happige Aufgabe, weil Kernenergie liefert heute 60% vom ganzen Stromkuchen. Und für diese Lücke zu stopfen, muss der städtische Energieversorger EWB schon jetzt auf die Suche nach neuen Quellen. Der Michael Sali hat darum den EWB-Chef Daniel Schafer gefragt, wo die selbst ernannte Ökostadt Bern ihren Strom her hat.
Wir ersetzen die Kernenergie ersetzen durch Wind, und zwar Wind, sogenannt Onshore, das heisst Windmühlen, die am Land stehen. Wir ersetzen durch Solarenergie, in der ersten Phase sicher durch Photovoltaik, die heute eine reife Technologie ist, in der zweiten Phase eventuell auch durch Concentrated Solar Power, also Wärme, die man aus der Sonnenenergie rausnimmt und damit die Turbinen antreiben. Ein dritter wichtiger Pfeiler ist Biomasse in diesem Konzept. Und was wir ebenfalls noch vorgesehen ist sogenannte Kraft-Wärme-Koppelung, also kleine fossile Anlagen, die Wärme und Strom produzieren, ganz nach beim Kunden.
Und welche Anlagen werden euch denn da am meisten den grössten Anteil von nachhaltigen Energien liefern?
Also ich denke, die Technologie, die heute im grössten Maßstab nachhaltige Energie liefert, ist ganz klar der Wind. Dort ist man mit konkurrenzfähigen Investitionen schon sehr schnell bei den Leuten und kann beträchtliche Energiemengen daraus ziehen.
Heisst es, ihr müsst neue Anlagen bauen?
Also das Spektrum ist dort gross. Man kann fertige Parks kaufen, die bereits laufen. Dort ist entsprechend das Risiko kleiner, weil man weiss, dass es auch funktioniert. Das wirkt sich aber auch auf den Preis aus. Man kann natürlich auch entwickelte Parks kaufen, im Sinne von Plänen, die man kauft, wo die Mindmessungen gemacht sind, die man nachher selber muss realisieren muss. Das ist sicher das andere Ende des Spektrums, das wir anstreben. Dort sind entsprechend die Risiken grösser.
Findet man das gerade an der Stadtgrenze oder wie läuft ihr jetzt da weiter?
Also es ist definitiv so, dass für Wind beispielsweise das schweizerische Mittelland nicht wirklich ein ideales Feld ist. Die guten Windstandorte befinden sich in Italien oder in Norddeutschland und die Suche nach denen wird sich natürlich primär auf die konzentrieren. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass wir auch in der Region die eine oder andere Windopportunität werden verfolgen.
Zum Beispiel?
Ihr habt vielleicht gestern gehört, dass der Verein Region Bern in der Gemeinde Vechigen so einen Standort ausgeschieden hat. Ich denke, das wäre eine Möglichkeit, die man prüfen muss.
Einfach noch, um sich vorzustellen, wie hoch wird der Anteil vom Strom sein, den man quasi jetzt im Ausland produziert?
Also wir müssen ja etwa 600 Gigawattstunden kompensieren bis 2039. Davon wird sicher etwa ein Viertel zukünftig im Ausland produziert werden.
Alle andere Energie wird hier in der Schweiz hergestellt.
Also von diesen 600 Gigawattstunden ist natürlich ganz ein substanzieller Teil ein Projekt, das jetzt bereits in Realisierung ist, in der Produktionsanlage Forsthaus, wo wir werden 370 GWh in Zukunft produzieren. Also eigentlich über die Hälfte von diesen 600 die wir bereits ersetzen im Forsthaus.
Ihr werdet nachhaltige, ökologisch produzierte Energie verkaufen in Zukunft. Wird die auch teurer werden?
Also ich gehe so oder so davon aus, dass bei steigender Nachfrage nach Energie die Preise werden steigen. Also die Energiepreise auf dem Endkundensektor werden aufgehen. Es ist aber ganz klar, dass nachhaltige Produktion auch bedeutet, dass Gestehungskosten höher sind als bei der bisherigen Produktion. Unsere Herausforderung wird sein, die hochwertige, nachhaltig produzierte Energie zu dem Wert, den sie hat, unseren Kunden zu verkaufen, und zwar den Kunden, die Wert darauf legen, mit solcher Energie versorgt zu werden.
Heisst das, dass kostenbewusste Bernerinnen und Berner, die bis jetzt Energie von EWB bezogen haben, müssen nach anderen Anbietern ausschauen, halt unter Umständen?
Also ich denke, wenn jemand nur auf die Kosten schaut und sagt, ich will möglichst günstig meine Energie beziehen, dann kann es durchaus sein, dass er zum Schluss kommt, dass das EWB für ihn nicht mehr der richtige Lieferant ist. Wenn er aber darauf schaut, dass er günstige, aber hochwertige Energie bekommt, die nachhaltig ist produziert worden, dann denke ich, ist er bei uns an der richtigen Adresse.
Soweit der EWB-Chef Daniel Schafer. Habe ich noch einen Satz vergessen? Für das Bern sich als Lieferant von so Premium-Strom kann profilieren, investiert die EWB 470 Millionen Franken in solche neue Anlagen. Ende November hat das Walliser Stimmvolk das neue Tourismusgesetz deutlich Bach abgeschickt an der Urne. Und jetzt will die Walliser Regierung herausfinden, was man aus dem Scherbenhaufen noch retten kann. Der Weg zur Erkenntnis geht über einen breit angelegten Tourismusgipfel Reinhard Eier.
Bereits Anfang der Woche hat das Grossratsbüro erste Weichen gestellt für den Umgang mit der wuchtigen Ablehnung vom Tourismusgesetz durch das Volk. Das Büro hat all diesen Vorstössen, die Sofortmaßnahmen und einen schnellen Neustart verlangt haben, einen Absager erteilt und eine Aufnahme auf die Traktandenliste verweigert. Jetzt bräuchte es das erste Mal eine Denkpause. Im Rahmen der Denkpause hat der Grossrat heute auch zusätzliche 3 Millionen Franken für die Tourismuswerbung, die für sich unbestritten waren, nicht ins Budget aufgenommen. Zuerst soll jetzt einmal die Regierung, der Staatsrat, Stellung nehmen zu dem Nein und seine weitere Vorgaben erklären. Und das hat der Staatsrat Jean-Michel Cina im Rahmen der Fragestunde auch gemacht.
Zwei Punkte der Vorlage waren unbestritten: die Schaffung eines Tourismusobservatoriums und einer eigenständigen Struktur für die gesamtkantonale Werbung. Die Regierung wird die erforderlichen Arbeiten sowohl auf gesetzgeberischer als auch finanzieller Ebene in Angriff nehmen, um diese beiden Vorhaben realisieren zu können.
Allerdings will die Regierung nicht bei den zwei unbestrittenen Massnahmen lassen. Der Tourismus bräuchte, so der Jean-Michel Cina weiter, auch neue Strukturen, auch wenn über die Art dieser neuen Strukturen die Meinungen unter den Grossräten weit auseinandergegangen.
Allerdings ist der Staatsrat der Meinung, dass diese Maßnahme von einer eingehenden Überprüfung der kantonalen Tourismuspolitik begleitet werden muss. Zu diesem Zweck wird der Staatsrat in einem ersten Schritt eine breite Vernehmlassung durchführen und wird das in Form eines Tourismusgipfels machen, der im zweiten Trimester 2010 stattfindet.
Im kommenden Sommer also will die Regierung die betroffenen Kreise und die politischen Gruppen zusammenholen und versuchen, einen Konsens zu finden für die künftige Tourismuspolitik. Bis dahin bleibt Zeit zum Nachdenken.
Der Reinhard Eier über die tourismuspolitische Aufraumarbeit im Kanton Wallis. Die Weihnachtskonzerte von der Oberaargauer Brassband haben Tradition. Neu ist das Jahr hingegen, dass ein grosser Chor mitsingt mit 200 Sängerinnen und Sängern. Der Klassik Festival Chor, auch aus dem Oberaargau. Der Lisa Henni hat diese Woche bei einer Probe zugelassen.
30 Blasinstrumente von Oberaargauer Brassband und 200 Stimmen vom Classic Festival Chor tönen zusammen so. Immer wieder unterbricht der Dirigent, der Manfred Obrecht. Er rät den Sängerinnen und Sängern ins Gewissen, sie müssen noch mehr geben, mehr Enthusiasmus zeigen. «Die machen extrem ernste Gesichter», sagt er, und alle lachen. Er kommt mir vor wie der Trainer einer Sportmannschaft.
Ja, das ist definitiv so. Ich glaube, etwas vom Wichtigsten ist, die Leute können zu motivieren und über Motivation an die Leistung herzubringen.
Der Manfred Obrecht hat die Oberaargauer Brassband vor 28 Jahren gegründet und bis diesen Sommer geleitet. Sonst dirigiert er vor allem Symphonieorchester auch in anderen Ländern. Aber der Oberaargauer Weihnachtskonzert bleibt er treu.
Irgendwo sind mir halt die Leute sehr ans Herz gewachsen. Und solange sie das gerne noch mit mir machen, die Weihnachtskonzerte, solange schon nicht zur Verfügung, das zu machen.
Hast du jetzt selber Freude dran am Schluss?
Ich habe sogar sehr Freude dran.
Der Manfred Obrecht ist vor allem in klassischer Musik daheim. Und so haben die Oberaargauer Brassband und der Classic Festival Chor am Weihnachtskonzert auch viel Klassisches im Programm, wie das Stück aus der Oper Aida. Es sind zum Teil anspruchsvolle Sachen für einen Laienchor. Dass der Dirigent da manchmal streng ist, das nimmt Alt und Jung im Chor gern her.
Das gehört dazu, das ist recht. Da kommt man ins Feuer rein.
Wenn man dann noch so merkt, oh, das können wir noch nicht nehmen, und das staucht einem schon ein bisschen zusammen. Aber ja, man lernt daraus und dann wird es besser. Und das ist ja schlussendlich das, was wir wollen.
Und wir haben ja alle das gleiche Ziel und es gibt so eine gewisse Verbundenheit miteinander.
Der grosse Classic Festival Chor und die Oberaargauer Brassband haben schon im Sommer mal zusammengearbeitet. Dann haben sie zusammen eine Weihnachts-CD aufgenommen. Der Organisator hinter den Kulissen, der Alexander Hug, erzählt.
Das war speziell. Es war ja, ein schöner Sonnenschein. Es war warm. Aber sagen Sie immer halt die Aufgabe des Dirigenten, nicht nur psychologisch auf die Leistung hinzuwirken, sondern eben auch die Einstellung und die Stimmung zu schaffen. Es hat zwei, drei so begleitende Sachen gegeben. Wirklich lustig war aus dem Chor. Jemand, der beim Eingang noch das Weihnachtstandli aufgestellt hat, so wirklich exotisch eben im einem Sommertag. Und jemand, der noch einen Weihnachtssterne aufgehängt im Saal. Und ja, das sind mehr so lustige Sachen gewesen. Aber ich glaube, es hat am Schluss dann, in diesen drei Tagen, wo einfach intensiv gearbeitet wurde, ist wirklich gestummen, dass man die Musik hat können machen. Und man ist einfach dort nachher jeweils morgen 4 Stunden, Nachmittag 4-5 Stunden ist man in diesem Studio gesehen und hat gearbeitet und ist halt der Weihnacht gewesen.
Jetzt ist die CD da, pünktlich zur Weihnacht und zu den Weihnachtskonzerten.
Thank you.
Die Oberaargauer Brassband und der Classic Festival Chor sind das gewesen. Die Oberaargauer Weihnachtskonzerte am Samstag und am Sonntag zu Herzogenbuchs sind sie alle ausverkauft. Wo das man die Weihnachts-CD überkommt, steht auf unserer Internetseite drs.ch und dort unter Regional. Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Wichtigst vom Tag aus der Region, nochmal in aller Kürze von Michael Sali.
Morgen geht nach zweijährigen Bauarbeiten der Mitholztunnel im Kandertal wieder auf. 5 Jahre lang war er zu, nachdem man Rissen in der Tunnelwelt und Absenkungen der Fahrbahn hat festgestellt. Die Sanierung hat gut 21 Millionen gekostet, rund 3 Millionen mehr als der Tunnel selber. Die Berner Kantonsregierung unterstützt die Verfassungsinitiative «Zusammenleben, zusammenstimmen». Die soll Gemeinden ermöglichen, Ausländer die Stimm- und Wahlrechte in Gemeindeangelegenheiten zu geben. Nach Antrag von der Regierung kommt es jetzt ins Parlament. Und da ist die vorberatende Kommission auch anderer Meinung. Der Gemeinderat von der Stadt Bern will eine Sozialhilfekommission einrichten. Direktorin, externe Fachleute und Parlamentarier sollen dann ab Mitte nächstes Jahr den städtischen Sozialdienst beaufsichtigen. Damit setzt der Gemeinderat die Forderung vom Parlament um.
Christine Jutz von SF Meteo weiss jetzt, wie es mit dem Wetter weitergeht.
In der Nacht kommt es zum Teil ein bisschen schneien, vom Engstligental bis ins Haslital und auch im Oberwallis bleibt es noch mehrheitlich trocken. Die Wolken lockern sich zum Teil ein bisschen auf und entsprechend wird es kalt. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 5 und minus 9 Grad. Morgen Freitag gibt es nur gerade im Wallis und im Berner Oberland am Morgen noch ein paar Sonnenstrahlen, dann zieht es zu und den Tag durch wird es auch wieder weiss vom Schnee. Die Höchstwerte morgen in Saas-Fee bei minus 8, in Gstaad minus 6, in Bern mit Beisen minus 4 Grad und in Murten minus 3 Grad. Am Samstag ist es dann bewölkt und zeitweise kommt es auch wieder schneien. Im Wallis scheint noch ab und zu die Sonne. Es ist eisig kalt, in der Nacht haben wir Temperaturen von minus 10 Grad, den Tag durch dann Temperaturen bei minus 7 Grad. Am Sonntag ist es windig und zuerst noch sonnig, dann tut es zu und später schneit es.
So viel vom Regionaljournal Bern, Fribourg-Wallis. Redaktion Matthias Baumer und Internet drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.